Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Dann sind wir wieder auch gleich beim DFB. Der ist auf der Suche nach einem neuen Präsidenten oder Präsidentin und Nachfolger für den Anfang der Woche zurückgetretenen Reinhard Grindel. Was da alles im Hintergrund abgelaufen ist und wie diese Präsidentschaft Grindels ins Bild des DFB passt, darüber hat mein Kollege Michael Köhler ein Gespräch geführt mit dem Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer, das heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk gelaufen ist. Und Klaus Zeiringer sagt über die Verbandsstrukturen des DFB:
Sie leben in einer Art von Parallelwelt, in der sie meinen, alles sei oder vieles sei ihnen erlaubt. Denn sie leben ja in Verbandsstrukturen, die prinzipiell das Problem des Fassadenschwindels hat. Alle diese Verbände behaupten ja, gemeinnützig zu sein, und davon profitieren sie ja auch, indem sie zum Beispiel wenig Steuern zahlen. Und man darf nicht vergessen, dass heute der Sportbetrieb zweigeteilt ist. Es gibt tatsächlich die Amateure, die wirklich auch in den Vereinen gemeinnützig arbeiten. Und dann gibt es diejenigen, die sehr, sehr viel Geld machen. Und das ist gar nicht mehr gemeinnützig, sondern das ähnelt Konzernen. Sie haben aber immer noch verschiedene Strukturen. Zum Beispiel fehlt ihnen, was in der Demokratie wichtig ist, nämlich etwa Kontrolle, öffentliche Kontrolle. Und dadurch glauben die Herrschaften auch in der FIFA, dass ihnen alles erlaubt sei. Und solange das so bleibt, kann man die Personen austauschen. Da wird nach Herrn Grindel ein anderer kommen. Möglicherweise hat der mehr Gefühl für Unrechtmäßigkeiten und wird sich zurückhalten. Aber ganz neu ist das alles ja nicht.
Soweit der Kulturwissenschaftler Klaus Zeiringer. Am Mittwoch trifft sich die Ethikkommission des DFB, um über den Fall Grindel zu sprechen. Ich habe vor der Sendung mit Karl Würz, Geschäftsführer des Netzwerks Compliance, der ältesten und größten Compliance-Vereinigung in Deutschland, darüber gesprochen, was jetzt eigentlich getan werden muss, um den DFB so zu sanieren, dass er wieder glaubwürdig wird. Meine Frage an ihn: Müsste die Ethikkommission den Fokus nicht viel weiter aufmachen und nicht nur auf das Aufsichtsratsmandat und die Uhr schauen?
Man sollte sich mal grundlegend die Frage stellen: Sind die internen Richtlinien ausreichend? Werden diese internen Richtlinien auch gelebt? Und falls hier Verbesserungspotenzial ist, in der Regel haben wir hier einen Konflikt mit vordergründig zu strengen Regeln, die in der Praxis nicht eingehalten werden, sondern es geht darum, ein Regelwerk, internes Regelwerk zu schaffen, das auch tatsächlich umgesetzt werden kann und gelebt werden kann. Dazu müssen Sie ja mal die ein oder andere Regel anschauen, ob die überhaupt lebbar ist, also ob die überhaupt tatsächlich umgesetzt werden kann oder ob die Regel nicht nur existiert, weil man sie schick formuliert hat.
Ja, die Frage ist natürlich interessant. Sind die Compliance-Regeln, die sich der DFB selber gegeben hat, mehr als Dekoration zu betrachten oder ist das ernst gemeint und möchte eigentlich auch gern gelebt werden? Und kann man das von außen überhaupt erkennen?
Von außen kann man das oftmals sehr schlecht erkennen, weil sie wissen ja nicht, wie das tatsächlich umgesetzt wird. Außer natürlich, wenn der ein oder andere Fall hochbrandet. Dann gibt es natürlich so Spots, wo man dann hinschaut und sagt, oh, offensichtlich sind wir die Regel nicht bekannt gewesen oder die Regel wurde nicht umgesetzt. Also es ist eigentlich ein Zusammenwirken, eine entsprechende Kultur zu erzeugen und diese Compliance-Kultur mit Regeln zu stützen und dann auch diese Regeln ernsthaft zu leben. Dazu muss man allerdings auch die Regel dann wirklich sauber durchdenken und sagen, ist das jetzt die richtige Regel? Und man sollte tunlichst vermeiden, irgendwelche schöne, vielleicht harte Formulierungen vorzunehmen, die man in der Praxis gar nicht durchhalten will oder kann.
Können Sie ein konkretes Beispiel dazu machen?
Ja gut, der Klassiker sind diese Geschichten Geschenke und Zuwendungen. Also wir stoßen immer wieder in unserer Praxis auf sehr strenge Geschenke- und Zuwendungsregeln. Beispiel, ich hatte jetzt vergangene Woche einen Verhaltenskodex eines Kunden, da steht halt drin, Zuwendungen bis 44 Euro, Klammer auf, Steuerrecht, Klammer zu, sind gestattet, alles darüber hinaus ist verboten. Ja, jetzt müssen Sie sich einfach vorstellen, wenn Sie hochwertige Produkte herstellen, wenn Sie mit großen Geschäftspartnern zugange sind. Das heißt ja im Klartext, dass Sie zum Abendessen maximal in Pizza dürfen, weil 44 Euro erreichen Sie sehr schnell. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, sich selbst eine solch strenge Regel aufzuerlegen, sondern es ist eigentlich viel sinnvoller zu sagen, Wert und Anlass angemessen, eine paar Rahmenregeln zu geben und eine interne Kontroll- und Transparenzregel einzuführen, statt dass man hier die offizielle Regel hat, ja, sowas kann im Einzelfall zulässig sein, muss aber entsprechend intern gemeldet und entsprechend Transparenz hergestellt werden.
Also dann kommt man ja wieder auf den Punkt zu sagen, worum geht es einem eigentlich wirklich? Also geht es darum, möglicherweise sogar einen Hebel zu haben, um jemanden, der einem unliebsam geworden ist, über so eine sehr strenge Regel sogar zu Fall zu bringen, und an anderer Stelle werden völlig andere Summen gehandelt, die mit 44 Euro wirklich aber auch gar nichts zu tun haben.
Ja, und oftmals ist es halt natürlich so, dass man sich Compliance-Regeln gibt, weil das Mode ist, ohne das Verständnis existiert, dass das auch tatsächlich umgesetzt werden sollte.
Was heißt das jetzt für den DFB? Also jetzt wäre doch eigentlich wünschenswert, dass es endlich mal einen Präsidenten oder eine Präsidentin an der Spitze gibt und dass man nicht von Anfang an das Gefühl hat, da verfolgt wieder irgendwer seine eigenen Interessen oder da ist vielleicht eine Marionette, sondern dass es wirklich nach dem Sinn geht. Worum geht es denn eigentlich? Also wir haben einmal den Profifußball, wir haben den Amateurfußball, die Interessen zusammenzuführen und beide auch gut leben lassen zu können. Was würden Sie dem DFB raten?
Wie jedem Unternehmen oder Verband dieser Größe, also wenn sie so groß sind, eine so hohe Mitgliederzahl haben oder so viel Geld bewegen, dann benötigt ein Unternehmen, ein Verband dieser Größenordnung ein angemessenes Compliance-Management-System, unabhängig von seiner Organisationsstruktur. Als Compliance-Fachmann steht es mir nicht zu, jetzt zu sagen, wie der DFB sich organisieren sollte. Aber egal, wie sie organisiert sind, sie benötigen ein angemessenes Compliance-Management-System, das im Prinzip aus wenigen Kernbausteinen besteht. Jetzt gibt es natürlich die erste Frage, wo steht denn das, was ein Compliance-Management-System enthält?
Ja, es ist auch so ein englischer Begriff, mit dem viele vielleicht gar nicht so wirklich viel was anfangen können.
Ein internes Aufbau- und Ablauforganisatorische Regelungen, um zu verhindern, dass gegen Recht und Gesetz und interne Regeln verstoßen werden. Jetzt mal übersetzt, Compliance lässt sich leider nicht in einem Wort übersetzen. Wir können im deutschen Gesetz hier nur bedingt nachschauen. Wir haben genereller Trend seit Jahren international. Die Spanier haben ihr Strafrecht verschärft vor 3 Jahren. Die Franzosen haben vor 2 Jahren ein sehr strenges Antikorruptionsrecht eingeführt. Die amerikanische Antikorruptionsregeln sind sehr streng. Die deutsche Justizministerin denkt über ein neues Unternehmensverbandsstrafrecht nach. Und letztendlich, wo kann ich nachlesen? Es gibt seit 2014 hierzu eine internationale ISO-Norm, die ISO 19600 Compliance Management Systeme, die darstellt, wie ein solches System gestaltet werden sollte. Und um angemessene interne Regeln zu schaffen, die zu verhindern, dass gegen Rechtsnormen verstoßen wird.
Dann wird man sicherlich nie verhindern können, dass es einzelne Personen gibt, die so ein solches System hintergehen. Man kann jedwedes Regelwerk sich selber geben, was dann doch am Ende nicht vollkommen wirkt. Aber kann man denn eine Kultur verändern?
Der erste Satz, den Sie sagten, ist ganz wesentlich. Sie können mit keinem Compliance-Management-System der Welt verhindern, dass einzelne Menschen fahrlässig oder vielleicht sogar vorsätzlich gegen Regeln verstoßen. Aber Sie können durch das System Regeln schaffen, dass sie relativ frühzeitig erkennen, wenn hier Abweichungen sind, dass sie Mitarbeiter dazu ermutigen, auf Fehlverhalten zu achten und Hinweise zu geben, um zu verhindern, dass schwerwiegende Dinge entstehen können. Also Überschrift, Hinweisgeber, Verfahren, Schutz des Whistleblowers, was ja aktuell auch diskutiert wird. Und sicherlich ist es ganz schwierig, Kulturen zu verändern. Deshalb ist ein Compliance-Management-System auch in seiner Umsetzung ein Langzeitdauerprojekt. Also man darf sich jetzt nicht das als Modeerscheinung betrachten und sagen, ich mache jetzt mal kurz 3 Monate was, kaufe mir irgendein schicke Trainingsprogramm ein und dann ist es erledigt, sondern man muss sich im Klaren darüber sein, dass das ein Langzeitdauerthema ist, das ich immer wieder pflegen muss. Beginnt mit der Vorbildfunktion der Führungskräfte, animiere auch Mitarbeiter, wenn sie Fehlverhalten wahrnehmen, darüber zu sprechen.
Die Sportorganisationen haben ja generell das Problem, dass sie wirklich sowohl als auch darstellen. Sie sind eben auf der einen Seite tatsächlich gemeinnützige Sportorganisationen, die so viele echte Ehrenamtler in ihrer Verbandsstruktur haben. Wir denken an die ganzen Fußballlehrer und Lehrerinnen auf dem Platz, die Woche für Woche Jugendmannschaften trainieren, noch Geld mitbringen, abgesehen von der Zeit, die sie investieren, plus natürlich, dass sie oft noch Mitgliedsbeiträge zahlen und wo man wirklich von einem echten Ehrenamt sprechen kann. Und dann haben wir auf der anderen Seite ein Ehrenamt an der Spitze, das honoriert wird, dass derjenige, der dort dieses Amt bekleidet, mehr bekommt als die Bundeskanzlerin. Das hat ja mit Ehrenamt gar nichts mehr zu tun.
Also heute werden Milliarden bezahlt für Fernsehrechte Und aus meiner tiefen Überzeugung hat es nichts mehr mit Gemeinnützigkeit und Ehrenamt zu tun. Also hier müssen einfach professionelle Organisationsstrukturen eingezogen werden, wie wir sie im GmbH-Gesetz haben, im Aktienrecht oder was auch immer. Also hier hinkt die Organisationsform des gemeinnützigen Vereins hier deutlich nach. Und die verschiedenen Skandale und Skandälchen zeigen ja auf, dass hier Handlungsbedarf besteht, aber nicht nur auf nationaler Ebene, sondern insbesondere aus unserer Sicht auch auf internationaler Ebene.
Erlauben Sie mir an der Stelle nochmal die Nachfrage. Man sieht die gesellschaftliche Bedeutung des Sports, hier im Besonderen der Fußball. Und deswegen billigt man staatlicherseits diesen Organisationen ja auch gewisse Vorteile zu. Ist das falsch?
Ja gut, hier hat sich eine Organisationsform entwickelt und aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht vielleicht etwas überlebt. Die Problemstellungen flackern ja auf, dass man sich durchaus langsam bewusst wird, dass in den letzten Jahrzehnten, insbesondere durch Zufluss von Sponsorengeldern, von Fernsehgeldern, dass hier Finanzmittel bewegt werden, die mit der ursprünglichen Form eines gemeinnützigen Vereins nicht mehr zu steuern sind. Da müsste man eingreifen, wer auch immer. Wobei auf internationaler Ebene das ja gar nicht so einfach zu regeln ist. Wie wollen Sie nationalstaatlich solche Dinge wie UEFA oder FIFA in den Griff bekommen? Fragezeichen.